Hallo, ich bin André und HIV-positiv.
Hallo, und ich bin Fabian, HIV-negativ.
Und ihr hört unseren Podcast 2+, den wir in Zusammenarbeit mit Gilead Sciences produzieren. Und 2+, das steht nicht für die Anzahl der Jahre, die unser Gast heute schon aktivistisch unterwegs ist, das sind nämlich viel, viel mehr, sondern für unser Leben und Leben mit und um HIV.
Und wir sprechen in unserem Podcast über alle möglichen Themen rund um HIV. Denn HIV ist schon lang kein Todesurteil mehr und kein Grund, sich den ganzen Tag Sorgen zu machen. Wir sprechen darüber, wie wir unser Leben positiv gestalten und welche Rolle HIV dabei eigentlich noch spielt oder eben nicht. Aber bevor wir loslegen, möchten wir euch noch kurz daran erinnern, dass unser Podcast keine ärztliche Beratung darstellt. Also wenn es irgendwo juckt, brennt oder ihr medizinische Beratung zu HIV sucht, dann wendet euch bitte an eine auf HIV spezialisierte Ärztin oder Arzt oder eine Beratungsstelle wie zum Beispiel die Deutsche AIDS-Hilfe.
Und wir hatten unseren Gast ja gerade schon angeteasert. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich den lieben Björn Beck.
Hallo Björn.
Hallo.
Hi.
Die erste obligatorische Frage, bist du verwandt oder verschwägert mit Volker Beck?
Nein, aber wir kennen uns.
Ah, sehr gut. Das ist schon mal beeindruckend. Könnte ich jetzt nicht von mir behaupten. Erzähl doch mal, wer du bist.
Wie gesagt, ich bin Björn. Ich bin noch 43 Jahre, wohne in Frankfurt und bin seit 2010 HIV-positiv. Und bin auch sehr schnell nach meiner Diagnose in diesen Aktivismus so reingerutscht, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, in der Zwischenzeit ist eine ganze Menge passiert.
Wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu Diskriminierung und Stigmatisierung bei uns im Podcast bei HIV. Und wir haben dich ja auch heute eingeladen, um nochmal so ein Stück weit zu beleuchten, warum HIV-Aufklärungsarbeit und Engagement heutzutage immer noch wichtig sind. Und du hast ja schon super viel gemacht als Aktivist. Und einige kennen dich vielleicht sogar. Was hast du denn schon so gemacht an Aktionen und an Funktionen bei HIV?
Also tatsächlich bin ich ganz am Anfang in eine Gruppe reingeraten über einen Freund, die hieß damals noch AG Positiv und war ein Zusammenschluss von HIV-positiven Mitarbeitern und Ehrenamtlichen in AIDS-Hilfen. Und da ging es so ein bisschen darum, wie kann AIDS-Hilfe die Lebenserfahrung und diese spezifische Kompetenz mit HIV zu leben, die man einfach entwickelt, weil man einfach ganz individuelle Erfahrungen macht, die Menschen, die nicht HIV-infiziert sind, nicht machen. Wie man das nutzen kann, um die Arbeit zu verbessern, um auch besser auf die Menschen jeweils eingehen zu können. Das war das eine. Und dann brachte mich diese Gruppe sozusagen zu den positiven Begegnungen. Das ist diese wirklich sehr, sehr große Selbsthilfekonferenz der Deutschen AIDS-Hilfe für Menschen mit HIV. Und dort ging das dann so ziemlich richtig los, weil dort ein Gremium gewählt wurde, das die Beteiligung von Menschen mit HIV am Verbandsleben, an der Verbandsarbeit fördern und unterstützen und auch sicherstellen sollte. Und da bin ich dann reingewählt worden, sogar zum Sprecher, Co-Sprecher mit Michel Meyer damals gewählt worden. Und dann ging das so richtig los. Also dann folgten ziemlich viele Aktionen.
Bist du da so reingeschlittert oder bist du eines Morgens dann aufgewacht und hast realisiert, oh krass, ich mache jetzt schon das und das und das und das? Oder wie kam das dazu, dass du dich dazu entschlossen hast, dich dafür eigentlich einzusetzen?
Also tatsächlich bin ich in viele dieser aktivistischen Dinge so reingeschlittert. Aber tatsächlich ist Aktivismus für mich sozusagen ein ganz wichtiger Teil von Selbsthilfe und von Selbststärkung mit dieser Situation umzugehen, um einfach selbst die Entscheidung zu treffen und nicht irgendwohin gedrückt zu werden. Und dann ist es tatsächlich irgendwie so ein indirektes Gestalten irgendwie.
Und warum würdest du sagen, ist es notwendig, dass sich jetzt im Jahre 2000, wann ihr es auch immer hört, 21, so wichtig noch Aktivismus zum Thema HIV zu machen?
Naja, weil es immer noch wahnsinnig viel Diskriminierung gibt auf der einen Seite. Es gibt Stigmatisierung innerhalb der Community. Und es gibt natürlich auch, das finde ich ist besonders wichtig, auch viel Ausgrenzung, Diskriminierung, insbesondere im Gesundheitswesen in Deutschland, wo HIV-positive Menschen nicht behandelt werden oder Termine nur am Ende der Sprechstunde bekommen oder man irgendwie ausweicht. Und ich glaube, da gibt es einfach wirklich noch sehr, sehr viel zu tun.
Hast du dann ein konkretes, anschauliches Beispiel?
Ich denke gerade zum Beispiel an die Studie oder an die Befragung Positive Stimmen 2.0 der Deutschen AIDS-Hilfe, dass ja ein partizipatives Forschungsprojekt ist. Das bedeutet, Menschen mit HIV haben mit WissenschaftlerInnen dieses Forschungsprojekt gestaltet und durchgeführt. Und in den Interviews kam zum Beispiel raus, dass sehr viele HIV-Positive schon mal erlebt haben, dass ZahnärztInnen sie nicht behandeln wollten oder ja, so ganz absurde Dinge, dass du einfach abgewiesen wurdest, du hast keine Termine bekommen oder es wurden irgendwelche Ausreden gesucht, damit man dich nicht behandeln muss oder man hat einfach nicht gewusst, dass Menschen mit HIV, die unter Therapie sind, gar nicht mehr infektiös sind. Also leider ist da noch eine ganze Menge.
Und ist dir das persönlich auch schon mal passiert?
Mir ist das auch schon passiert. Also, dass mich ein Zahnarzt nicht behandeln wollte, damals noch in Wiesbaden, mit sehr, sehr seltsamen Ausreden. Und ja.
Ich glaube, ich habe sogar schon von Fällen gehört, wo Leuten Akupunkturen verweigert wurden, zum Beispiel wegen der Infektionsgefahr durch die Nadeln. Also ja, ziemlich gruselig, was da teilweise noch so passiert, glaube ich, und was da so in den Köpfen festsitzt.
Das ist ja auch so eine der Hauptprobleme, warum wir uns ja auch noch engagieren, unter anderem auch mit diesem Podcast, weil es ja oft Wissenslücke gibt, die ja meistens diesen Vorurteilen und Diskriminierung zugrunde liegen. Siehst du das auch so, dass das so einer der Hauptpunkte ist, was eigentlich noch zu tun ist rund um das Thema HIV, oder ist es vielschichtiger?
Ja, es ist auf jeden Fall vielschichtig, aber das, was du sagst, ist natürlich richtig. Ängste entstehen immer da, wo Informationen fehlen. Ja, und gerade in der schwulen Community ist es einfach so, dass man mit HIV, also in meiner Generation zumindest, sehr aufgewachsen ist. Das, als ich mich geoutet habe, war das Erste, denk dran, dass du immer Kondome benutzt, dass du dich nicht mit HIV infizierst. Ja? Und so zog sich das so durch. Und diese sehr, sehr starken Botschaften schüren natürlich eine enorme Angst. Und wir haben das, diese Bilder aus den 80ern haben wir alle noch im Kopf. Und dann hat sich das einfach sehr verstetigt. Und dagegen anzukommen und auch zu verstehen, dass es unglaublich gute Therapien heute gibt. Ja, also ich nehme eine Tablette am Tag und ich habe keine Nebenwirkungen, die ich spüre. Und das bedeutet, ich kann tun und lassen, was ich will. Mir geht es genauso gut wie allen anderen auch. Und HIV ist in meinem Leben eigentlich, tatsächlich spielt es die geringste Rolle, wenn ich an andere Dinge denke. Und ich denke, das werdet ihr auch gemerkt haben, dass einfach die Informationen so wichtig sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt jetzt als Aktivisten auch schon eine ganze Menge gemacht. Das wird euch ja ähnlich gegangen sein.
Ja, tatsächlich war auch einer der, du hattest eben diese Bilder aus den 80ern angesprochen. Und das Lustige ist, dass ich ja eigentlich diese gar nicht selbst mitbekommen habe. Aber genau eben diese alten Bilder noch als André die Diagnose bekommen hat, auch in mir getragen habe. Und das hat mich so schockiert. Das war auch so einer der Beweggründe, warum wir dann auch gesagt haben, okay, also uns hätte es die Situation so stark erleichtert, als André die Diagnose bekommen hat, wären wir ein bisschen besser informiert gewesen, dass wir dann daraus so ein bisschen die Motivation gefasst haben, zu sagen, okay, wir machen da jetzt was, so eigentlich neben dem Beruf, also ein bisschen hobbymäßig. Hast du auch so einen Punkt gehabt, wo du gemerkt hast, okay, und deswegen glaube ich, dass ich da jetzt statt in der Freizeit irgendwie im Café zu sitzen, auf irgendwelchen Tagungen rumspringen sollte oder dich samstags morgens um 10 zu einem Podcast zu treffen, statt auszuschlafen?
Für mich war es tatsächlich auch ganz oft die Reaktion der anderen und zu sehen, dass ich für mich das sehr schnell akzeptieren konnte und habe gemerkt, okay, das ist jetzt für mich zwar irgendwie nicht mega geil, aber ich konnte die Situation sehr schnell handeln. Und ich habe aber gemerkt, dass es andere gibt, die daran lange knabbern, die es damit sehr schwer haben. Und ich dachte, okay, wenn ich so selbstbewusst und outgoing damit umgehen kann, dann helfe ich natürlich auch denen damit, die das nicht können. Und das war einfach immer ein wichtiges Anliegen, auch für die stark zu sein, die das aus irgendwelchen Gründen nicht können, weil sie im Beruf sich nicht outen können oder in der Familie oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und da empfinde ich es einfach so ein bisschen auch als meine Verantwortung, in einer privilegierten Situation zu sein, dass das für mich alles überhaupt kein Problem ist, das nicht nur für mich zu tun, sondern eben auch für andere. Und das war ja auch so eine Situation damals, als wir uns kennengelernt haben mit Andres Wright. Das, ich fand das sehr, sehr spannend.
Ja, also für alle Hörerinnen und Hörer, wir kennen uns tatsächlich schon einige Zeit, schon ziemlich lange. Eigentlich kann man sagen, wir so zu dritt, sage ich jetzt mal, in der Konstellation, vor allen Dingen am Anfang vielleicht auch noch eher du, Björn und ich, wir sind eigentlich schon so seit der ersten Stunde, dass wir uns für das Thema engagieren, ja, im Austausch, im Kontakt, und du hast uns da auch super unterstützt, was natürlich klasse ist.
Ja, gerade beim Aufbau, als wir angefangen haben mit Andres Wright, wo wir noch in irgendwelche Clubs sind, haben wir sehr früh von dir schon Unterstützung bekommen. Von daher säßen wir wahrscheinlich heute nicht hier, wenn du uns nicht so früh unterstützt hättest. Und das bringt uns vielleicht auch gleich auf einen Punkt, eben gerade diese die Organisation, da kommt man ja, wenn man sich anschaut, was es so an HIV-Selbsthilfeorganisationen gibt in Deutschland, kommt man ja schwierig an deinem Namen vorbei. Kannst du uns da mal so einen kleinen Überblick geben, vielleicht wo du alles schon tätig warst oder was du gemacht hast oder was es auch so für relevante Institutionen eigentlich hier in Deutschland gibt? Vielleicht gerade aus deiner Perspektive wäre das spannend.
Also du hast gesagt, wir haben 20 Minuten? Okay.
Nicht mehr.
Also, nein. Also tatsächlich, ich war ganz am Anfang an AG Positiv, das habe ich gesagt. Das ist mittlerweile gewachsen und heißt Pro Plus Hessen, ist dir auch bekannt, André. Dir auch, Fabian. Mhm. Auch schon einiges zusammen gemacht. Pro Plus ist sozusagen ein Selbsthilfenetzwerk für Menschen mit HIV in Hessen. Das ist mir ganz wichtig. Mittlerweile koordiniere ich dieses Netzwerk und wir stellen regelmäßig landespositiven Treffen auf die Beine. Wir machen ganz viele andere Aktionen. Wir arbeiten an Themen und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil wir da auch sehr unterschiedlich sind. Also aus ganz unterschiedlichen Communities kommen und damit einfach auch die Themen sehr, sehr breit werden und über das, was sozusagen mein eigenes Leben hinausgeht. Und du hast recht, ich war dann Sprecher der positiven Gesichter. Das war eine sehr spannende Zeit, weil ich da sehr viel rumgekommen bin im Verband. Ich habe in der Zeit besonders viel Rückmeldung und positives Feedback aus der Community bekommen, was mich sehr gestärkt hat. Und da ich dann irgendwie immer präsenter wurde, hat man irgendwann auch gedacht, okay, wir haben in der Deutschen AIDS-Hilfe einen Platz im Vorstand frei, könnte das nicht der Björn machen? Und dann habe ich mich ein bisschen dagegen gewehrt, weil mir die Arbeit in der Selbsthilfe-Community sehr wichtig war. Und irgendwann dachte ich, okay, das ist aber doch vielleicht ein Schritt, der auch nochmal meine Arbeit auf ein anderes Level hebt. Und deswegen bin ich seit 2016 mittlerweile Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe. Was mir unglaublich viel Spaß macht, was aber auch bedeutet, dass ich an vielen Stellen einfach einen Schritt zurückgehe und solche Sachen dann nicht mehr in der ersten Reihe mache.
Was du aber auch schon gemacht hast, ne? In der ersten.
Genau, Reihe. 2016, bevor ich Vorstand wurde, habe ich auch noch schnell so eine.
Immer wächst, nebenbei. Bei der
Alltagskampagne.
Immer mal schnell eine Kampagne nebenbei.
Nein, das war eine wirklich krasse Erfahrung, bundesweit auf riesigen Plakaten zu sehen zu sein. Und das Geilste war tatsächlich, ich war auf der Rückseite der Bravo Und in der Sportbild. Aber auf der Rückseite der Bravo war krass, weil dann tatsächlich mein Neffe zum Beispiel irgendwie mit der Bravo ganz stolz durch die Schule ging. Und das ist mein Onkel. Das war sehr geil. Und ja, ich bin bei Positiv e.V. dabei. Und das ist der Verein, der im Waldschlösschen die bundesweiten positiven Treffen organisiert. Ich war mal bei einem High-Level-Meeting in New York, wo es um das Thema ging und da die Delegation der Bundesregierung begleitet. Und ja, ich glaube, so richtig alles kriege ich gar nicht mehr so richtig auf die Kette.
Ich glaube, du hast jetzt uns schon mal einen ganz guten Abriss gegeben, warum du so wichtig bist für die HIV-Community hier in Deutschland.
Weil die HIV-Community auch mir so wichtig ist. Es gab eine ganz wichtige Situation für mich und das macht es, glaube ich, sehr deutlich. Ich habe mich auch im Fernsehen geoutet, als Charlie Sheen sein Outing hatte. Ich habe dann da ein Interview gegeben und ich Idiot habe damals vergessen zu sagen, die sollen meinen Nachnamen nicht nennen. Mhm. Und mein Facebook-Account explodierte. Aber ich habe nur positives Feedback bekommen. Es gab eine einzige Nachricht mal im Rahmen der Welt-AIDS-Tags-Kampagne, wo mich jemand wirklich sehr, sehr angegangen hat. Und das ging auch so weit, dass ich selber alleine das Gefühl hatte, ich kriege den nicht unter Kontrolle. Und dann habe ich einfach ein paar AktivistInnen, die ich kannte, angeschrieben und gesagt, helft mir mal, ich komme hier argumentativ alleine nicht weiter. Und dann hatte ich das Gefühl, hinter mir geht so eine unglaubliche Wand der Unterstützung hoch und die ganze Community gefühlt stand hinter mir. Und das hat mir eine solche Energie gegeben und das hat mich so gestärkt, das war ein so geiles Gefühl, dass ich da einfach immer weitermachen kann. Und auch zu sehen, was aus eurem Projekt geworden ist, ja, so ein bisschen dem André Mut gemacht. Und jetzt habt ihr einen eigenen Podcast. Also geil. Und es ist auch einfach schön zu sehen, wie professionell ihr geworden seid, was ihr alles gemacht habt, wie viel Spaß ihr bei der Sache habt. Und ich find's toll, dass du dabei bist, Fabian, als nicht positiver Mann. Ich finde, das ist einfach nochmal eine andere Geschichte, das als Paar in dieser Konstellation zu machen. Ich glaube, das hat euch sicher auch sehr nah beieinander oder nochmal näher zueinander gebracht.
Definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es nochmal ganz interessant, Björn, was du gesagt hast, dass du hattest nicht viele oder kaum negative Reaktionen. Und ich glaube, das ist bei der Aufklärungsarbeit nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das geht uns auch so. Es sind jetzt kaum, also eigentlich ja so gut wie nie, haben wir irgendwie ein negatives Feedback bekommen.
Gar keine
Nachricht,
die negativ war.
Ja, genau. Aber was ich sagen möchte, ist, der wichtige Punkt, glaube ich, ist, Diskriminierung auf Grundlage von HIV oder in Verbindung mit HIV und Stigmatisierung findet in der Öffentlichkeit oder in der Gesellschaft viel subtiler statt. Nicht in der Art und Weise, dass dich jemand angreift oder beschimpft, jedenfalls nicht in der Regel, sondern eben, ne, Stichwort Gesundheitswesen, wie ist es bei der Partnerwahl, wie reagieren Leute auf mich, wenn ich plötzlich offenbare, dass ich HIV-positiv bin. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, als Aktivist sich das vor Augen zu führen und ja, vielleicht nicht dieser Illusion zu verfallen, ist ja alles super, ich kriege ja nur positive Rückmeldungen, Job done sozusagen. Ne?
Ja, und diese Subtilität, heißt das so? Also dieses Subtile, da hast du völlig recht. Weil damit auch so eine Schuldzuschreibung passiert. Also ich kann Ihnen jetzt keinen Termin geben, weil Sie haben ja HIV. Das ist nicht meine Schuld, sondern Sie haben HIV. Mhm. Und so ist es ja auch beim Dating. Ja, die Leute ziehen sich darauf, oder die uns jetzt die Kerle ziehen sich darauf zurück, dass HIV eine ansteckende Krankheit ist. Ich sage, ja, aber sie ist nicht mehr ansteckend, weil ich Medis nehme. Und dass du das nicht weißt, dann kann ich sozusagen den schwarzen Peter in Anführungsstrichen wieder zurückschieben. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, sich diese Diskriminierung nicht gefallen zu lassen. Dafür muss man nicht Aktivist werden oder sein und in die Öffentlichkeit gehen, aber einfach sich das nicht gefallen zu lassen, das finde ich ist ganz wichtig.
Und dafür braucht man auch noch nicht mal HIV-positiv zu sein, weil Ärzte darauf hinzuweisen, dass ihr Fragebogen nicht ganz korrekt ist, kann man auch als HIV-negativer, wenn man klug scheißen möchte. Und ich glaube, das ist auch manchmal an der richtigen Stelle, weil Informationen zu verbreiten schadet nie. Und deswegen, Björn, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Und schön, dich mal wieder gesehen zu haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch gefreut, euch zu sehen, auch wenn es jetzt heute nur virtuell war.
Ja. Und wenn ihr Lust habt, uns zu hören, ich meine, im Moment hört ihr uns wahrscheinlich schon, sonst könntet ihr jetzt hier nicht meine Message hören, aber sagt es doch mal weiter. Es gibt uns auf Spotify, auf Deezer, auf Google Podcast und natürlich auf der Seite von Noch viel vor. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit und hören uns in der nächsten Folge. Bis bald!